Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und diese Woche nochmal alleine, aber ich habe diesmal einen sehr spannenden und interessanten Interviewgast mitgebracht. Die Unionsstiftung ist ja eine politische Stiftung, die Demokratie fördert, die Kunst und Kultur fördert, aber einer unserer Stiftungszwecke ist auch, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu fördern, und zwar ganz insbesondere die deutsch-französische Einigung. Und was gäbe es für ein passenderes Wochenende als das Wochenende um den 14. Juli, den französischen Nationalfeiertag? Und nicht nur aus diesem Anlass, sondern weil wir in letzter Zeit auch sehr viel grenzüberschreitend gemacht haben. Wir hatten von der Unionsstiftung eine Podiumsdiskussion, wo wir über den Zustand der deutsch-französischen Freundschaft, der deutsch-französischen Beziehungen diskutiert haben. Und wir haben auch eine Exkursion organisiert, zusammen mit der Europa-Union Saar. Für junge Erwachsene 2 Tage sind wir nach Paris gefahren und haben dort mal geguckt, ja, wo kommen denn eigentlich die deutsch-französischen Beziehungen genau her? Also welchen historischen Hintergrund haben sie? Wie sieht es aktuell aus und wie kann es in der Zukunft weitergehen mit den Beziehungen? Welche Probleme gibt es, aber was haben wir auch schon erreicht? Also welche Grundlage gibt es für diese Beziehungen? Und die sind fantastisch, es hat großen Spaß gemacht, diese Reise zu veranstalten und zu sehen, wie junge Menschen die deutsch-französische Freundschaft nicht nur kennenlernen, sondern sie dann auch wirklich leben. Also das war wirklich großartig. Und noch besser wird der Interviewgast, den ich heute dabei habe, denn er ist nicht nur Deutsch-Franzose, sondern er ist auch einer der Politiker im Saarland, die sich für die deutsch-französische Freundschaft einsetzen, wie sonst kaum jemand. Roland Theiss, Mitglied des Saarländischen Landtags, ist hier zu Gast und spricht mit mir über die deutsch-französischen Beziehungen. Bei mir zu Gast ist Roland Theiss, Mitglied des Saarländischen Landtags und ehemaliger Europastaatssekretär im Saarland. Herzlich willkommen, hallo im Haus der Unionsstiftung.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, freue mich da zu sein.
Roland, du lebst die deutsch-französische Freundschaft wie nur wenige andere Politiker im Saarland. Aber was heißt denn das für dich ganz genau? Was bedeutet für dich persönlich die deutsch-französische Freundschaft?
Ja, also mal ganz persönlich gesprochen, ich verdanke der deutsch-französischen Freundschaft der Tatsache, dass Deutsche und Franzosen sich in Freundschaft begegnen, meine physische Existenz, denn meine Mama ist Französin und mein Papa ist Deutscher, und unter anderen politischen Bedingungen hätten die sich nie getroffen und gäbe es mich nicht. Und für diesen Umstand bin ich doch regelmäßig einigermaßen dankbar. Und von daher, das ist sozusagen der familiäre Hintergrund. An sich ist es natürlich super spannend. Wir leben in einer spannenden Region, für die das deutsch-französische Verhältnis existenziell ist. Das Saarland gäbe es im Übrigen ja auch nicht ohne deutsch-französische Beziehungen, im Guten wie im Schlechten. Wir haben unsere Staatlichkeit zum ersten Mal durch den Versailler Vertrag erlangt. Deshalb sage ich immer im Scherz, wir sind das einzige Bundesland, die einzige Region in Deutschland, die den Versailler Vertrag feiert.
Und so kann man es auch sagen.
Insofern ist das ein Stück weit auch unsere Aufgabe, und daran aus einer regionalen Perspektive mitwirken zu können, in den unterschiedlichsten Bereichen. Das Saarland ist ja nicht nur, erst recht nicht nur in der Politik da vorne, sondern wirtschaftlich, kulturell, aber auch gerade im universitären Bereich. Das ist super spannend.
Das glaube ich sofort. Wenn wir jetzt aber mal in die Politik gehen, da wo du ja auch beruflich zu Hause bist, was ist denn in der Politik eigentlich so reizvoll am Sprung über die Grenze? Normalerweise denkt man sich ja so, man fängt ja meistens als Kommunalpolitiker an, da versucht man vor der Haustür etwas zu verändern oder dann eben auf Landes- oder irgendwann auf Bundesebene. Aber warum ist der Sprung auch als Politiker über die Grenze hinweg reizvoll?
Also zum einen, weil man natürlich Systemvergleiche auch betreiben kann. Und das ist nicht nur theoretisch spannend, das ist auch praktisch spannend, weil man von dem anderen einfach auch lernen kann. Auch wenn das nur wenige Kilometer weg sind, ist das eine andere Perspektive, und gibt es Themen, wo wir voneinander lernen können. Wenn man ganz konkretes Beispiel nennen beim Thema Klimaresilienz, der Anpassung an den Klimawandel. Da ist Frankreich insgesamt aufgrund seiner einfach geografischen Lage, der Tatsache, dass man insbesondere in Südfrankreich stärker betroffen ist von extremer Hitze, extremer Dürre in der Landwirtschaft, aber auch in den Innenstädten. Frankreich hat bei jeder Canicule, also bei jeder extremen Hitze, auch regelmäßig viele Opfer zu beklagen. Ist man in Frankreich alerter, ist man stärker sensibilisiert. Klimaresilienz ist dort das größere Thema, und ich glaube, wir können von denen viel lernen, und was in Marseille funktioniert, muss man in Macherbach nicht neu erfinden. Und das ist so ein ganz konkretes Beispiel, wo ich glaube, da ist es hilfreich, über die Grenze zu schauen. generell gesprochen ist es deshalb hochinteressant, weil Deutsche und Franzosen so unterschiedlich sind. Viele meinen ja, dass die paar Kilometer können nichts ausmachen, aber so ist es nicht. Wir sind unterschiedlich sozialisiert, Religion spielt in unseren Ländern eine unterschiedliche Rolle, unsere Bildungssysteme sind so unterschiedlich, wie sie nicht sein können. Die Frage, ob man föderal oder zentralistisch organisiert hat, macht etwas aus der Frage, wie Politik funktioniert. Ja. Und so kann man das gesamte gesellschaftliche und politische Leben durchdeklinieren. Deutschland und Frankreich sind sehr, sehr unterschiedlich. Und die Tatsache, dass ein deutsch-französischer Kompromiss so wertvoll ist, hat genau was damit zu tun. Und daher finde ich es immer spannend. Für mich ist es schon ein Stück Lebensqualität. Ich empfinde das manchmal als ein Stück Urlaub, wenn ich jeden Morgen meine Tochter in die französische Schule bringen kann, weil das Sprachliche drumherum dann so ist wie im Urlaub, weil es eine andere Kultur ist. Und das macht es individuell wie politisch spannend. In der Tat ist es aber so, Dominik, dass das jetzt nicht von allen so gesehen wird. Als ich in den Saarischen Landtag kam und es ging um die Frage 2009, für welchen Ausschuss bewirbt man sich? Und ja, meine erste Priorität war der interregionale Parlamentarierrat, haben mich alle angeguckt und mich gefragt, ob ich denn nichts Richtiges mit meiner Zeit anzufangen habe. Weil
das war gar nicht Thema?
Nein, wenn du in den Landtag kommst, dann willst du in den Innenausschuss und in den Wirtschaftsausschuss und die Lehrer wollen alle in den Bildungsausschuss. Mhm. Ja. Aber dass da einer sich für Europapolitik interessiert, das wurde so als nice to have angesehen, okay, und als Thema für die peau d'amitié sozusagen. Aber ich glaube, das könnte man ökonomisch durchdeklinieren, das kann man für die Alleinstellungsmerkmale, die das Saarland damit hat, durchdeklinieren. Aber spätestens die Pandemie, Corona, hat uns gezeigt, wie existenziell gutes grenzüberschreitendes Arbeiten für unsere Region ist, wirtschaftlich. Wir könnten nicht ohne die französische Facharbeiter in unseren Unternehmen. Gesundheitspolitisch, wir könnten nicht ohne das medizinische Personal, das jeden Tag über die Grenze fährt. Mhm. Und deshalb gut über grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat in der Pandemie Leben gerettet. Durch den Transfer von Patienten, aber auch durch das medizinische Personal aus Frankreich in unseren Kliniken. Und das hat, glaube ich, dem Letzten dann auch gezeigt, dass wir hier ohne einander nicht können und dass es deshalb wichtig ist, dass man politisch grenzüberschreitend denkt und arbeitet.
Du hast ja dann diese Leidenschaft für Frankreich und all das, was du jetzt beschrieben hast, findest du ja nicht nur in der Theorie gut, sondern du hast ja eben gesagt, 2009 wolltest du schon direkt das auch auf die politische Agenda setzen und du bist ja dann auch Staatssekretär, Europastaatssekretär geworden. Und hast dann versucht, diese Leidenschaft in deinem Beruf eben auch in politische Realität zu verwandeln, also wirklich in konkrete Maßnahmen. Aber wie schwierig war es denn, das, was du jetzt beschrieben hast als tolle Errungenschaften und auch die Bedeutung der Unterschiede, wie konnte man das denn in politische Realität verwandeln und wie sehr hast du es dann auch manchmal, wie schwierig war es für dich, diese Leidenschaft auch dann im Zaum zu halten angesichts der politischen Realität?
Also zunächst mal war es am Anfang als Europastaatssekretär völlig einfach, denn mit Annegret Kramp-Karrenbauer hatten wir eine Ministerpräsidentin, die das alles verstanden hat. Mhm. Und die das genauso gefühlt und auch gelebt hat. Okay. Weil Annegret hat neben ihrem Amt als Ministerpräsidentin ein echt gutes Französisch gelernt. Die hat sich neben ihrem wirklich aufreibenden Job, den sie großartig gemacht hat, hingesetzt und hat Französischstunden genommen, cool, weil es ihr so wichtig war. Und hat ja auch vieles bewegt. Und deshalb war der Einstieg wirklich leicht. Aber klar ist auch, in der Schocksituation der Pandemie haben wir eben auch gesehen, wo es nicht läuft. Und dort, wo wir nicht echt gute stehende Drähte hatten auf Leitungsebene. Hm. Da hat es eben auch tatsächlich nicht funktioniert. Das ist ja in der Rückschau auch ohne Zorn zu sagen. Beispielsweise im Innenministerium gab es keine Leitung, jedenfalls keine, die gelebt worden ist, zu der französischen Seite. Okay. Das musste man regelmäßig erbitten, über die Staatskanzlei teilweise erzwingen, damit dort miteinander gesprochen worden ist, zwischen den Sicherheitsbehörden an sich. Ja. Die haben miteinander gesprochen, aber auf der politischen Leitungsebene Leider nicht. Und das hat zu vielen schlechten Situationen, gerade auch an der Grenze geführt. Und das waren schon Situationen, in denen man manchmal an seine Grenzen wiederum gestoßen ist, weil man nicht durchgedrungen ist mit dem dringenden Appell, gerade in der Stunde der Not nicht dadurch zu reagieren, dass man sich abschottet, sondern dass man die Zusammenarbeit sucht. Das hat ja auch Wunden hinterlassen in den deutsch-französischen Beziehungen. Ich glaube, vieles von dem wurde wieder hochgearbeitet und wieder aufgerichtet. Aber die Tatsache zum Beispiel, dass das saarländische Wirtschaftsministerium, ich war ja auch Justizstaatssekretär, wir saßen ja in einem Haus, das saarländische Wirtschaftsministerium am Tag 1 über die Personalabteilung den Mitarbeitern verkünden ließ, dass man alle, die in Frankreich lebt, jetzt nicht mehr ins Gebäude lässt und damit auch so ein Vorbild geschaffen hat für die Frage, wie man damit umzugehen hat. Und da gibt es ja auch andere schlechte Erfahrungen, die da gemacht worden sind. Das hat schon viel Vertrauen zerstört. Also das waren negative Momente. Ansonsten wirklich positiv ist, wir sind als Saarländer in Paris offene Türen eingelaufen. Ich habe mal ein gutes Gespräch mit einem Mitarbeiter von Bruno Le Maire geführt, der mir berichtet hat, dass in Bercy, also im Wirtschafts- und Finanzministerium, man sich, wenn ein Deutscher kommt, immer gefragt hat, ist das ein Saarländer oder müssen wir es ihm erklären? Und wenn es nur ein Vorurteil ist, man kann ja auch mal von Vorurteilen profitieren, ja. Weil man uns nachsagt, dass wir Frankreich besser verstehen als andere. Ich glaube, wir tun das tatsächlich, nicht alle, aber wir haben die Kompetenzen dazu im Land, Frankreich besser zu verstehen. Und deshalb war in Paris, sind uns die Türen aufgegangen in den Ministerien, in den Kultureinrichtungen, aber auch im wirtschaftlichen Zusammenhang. Und daraus konnten wir viel machen und daraus kann man meines Erachtens auch in Zukunft wieder mehr machen.
Jetzt, wo du gerade so die ganzen Vorurteile ansprichst, ich habe das in meinem Leben auch immer mal wieder festgestellt, weil ich zwar hier geboren bin, aber dann öfter mal umgezogen habe, mein Abitur in Bayern gemacht und da wurde ich dann gefragt, ja Saarland, ihr sprecht doch alle Französisch, ja, oder?
Genau, muss man sagen, jawohl. Mais oui, monsieur.
Ich tatsächlich nicht, also ich war da tatsächlich ein schlechtes Beispiel für die Saarländer, woran ich aber auch arbeite, aber das Saarland wird schon als sehr französisch wahrgenommen innerhalb Deutschlands. Und wir haben ja jetzt eben auch festgestellt, also wir sind so nah an Frankreich dran wie kein anderes Bundesland, nicht nur historisch, sondern auch in der Realität. Wenn wir jetzt mal auf die Bundesebene auch schauen, welche Rolle kommt denn dem Saarland dazu oder welche Rolle nimmt das Saarland selbst auch ein?
Also ich glaube, nochmal ausgehend von der These, dass Deutsche und Franzosen so unterschiedlich sind und viele das aber nicht auf dem Schirm haben, haben wir die Rolle der kulturellen Übersetzer. Manche mögen meinen, dass es das gar nicht braucht, aber ich zitiere mal einen Vorstand der Saarländischen Landesbank. Gerade die Auffassung, dass Deutsche und Franzosen doch eigentlich ähnlich sein sollten, führt zu Enttäuschungen, auch im geschäftlichen Kontext, weil man nicht versteht, wie der andere tickt. Und dann der Franzose meint, mein Gott, sind die unkreativ, die sagen in der Besprechung ja gar nichts. Und der Deutsche meint, mein Gott, sind die unorganisiert, die streiten sich ja vor unseren Augen. Nicht verstehend, dass die Art und Weise, wie Franzosen in Besprechungen und in Sitzungen agieren, anders ist, als das in einem deutschen Unternehmen kultiviert würde. Und dieser Bankvorstand hat mal gesagt, wenn das im deutsch-chinesischen Kontext so ist, dann investieren wir unglaublich viel, und zwar völlig zu Recht, in interkulturelle Kompetenz. Ja. Im deutsch-französischen regen wir uns nur darüber auf, dass die Franzosen so komisch sind. Und da wird eben auch viel Energie und viele Chancen verpasst. Und wir können das sein. Wir können diejenigen sein, die das können. Das macht ja beispielsweise die Saarländische Landesbank und profitiert davon. Das ist das Alleinstellungsmerkmal. Und das können wir Saarländer, glaube ich, ein Stück besser, weil wenn man hier gelebt hat, wenn man hier die Realität kennt, kann man die Dinge, glaube ich, auch besser verstehen und besser nachvollziehen. Bin ohnehin der Auffassung, dass die Frage, wo jemand aufgewachsen ist und wie er sozialisiert wurde, kulturell sozialisiert wurde, erhebliche Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie er tickt und denkt. Hm. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass jemand wie Robert Schumann mit den Ideen, die er für Europa hatte, als Deutscher in Luxemburg geboren wurde, später französischer Staatsbürger war und Minister, dass der die Idee zur Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl gemeinsam mit Jean Monnet hatte, ist kein Zufall. Ja. Dass ein Helmut Kohl, der Kanzler der nicht nur deutschen, sondern auch europäischen Einheit war, weil er eben hier aus einer Grenzregion, aus Oggersheim kommt, ist kein Zufall. Und dass ein Olaf Scholz so unsensibel für die deutsch-französischen Beziehungen ist als Hamburger, ist meines Erachtens auch kein Zufall. Und daher haben wir da, glaube ich, eine Mission, bringen einiges mit. Und das ist auch verdammt notwendig, weil für Berlin und auch für Paris sind die Grenzräume weit weg. Das, was wir hier als Probleme wahrnehmen, wird dort als periphere Randerscheinung angesehen. Das haben wir auch, das war das Brennglas für die grenzüberschreitende Arbeit beim Auftreten der Bundespolizei hier in der Pandemie gesehen. Die haben eben einfach nicht verstanden, und das mache ich auch gar keinem zum Vorwurf, das können sie nicht, wenn sie aus Nordhessen sind, dass wir hier nicht auf der einen oder auf der anderen Seite der Grenze leben, sondern dass wir hier einen gemeinsamen Bassin de vie, um nicht Lebensraum zu sagen, haben. Und dass, wenn man diesem gemeinsamen Körper einen Arm abschlägt, man nicht einen Körper mit einem Arm hat, sondern eine Leiche. Und dass es deshalb, dass man deshalb damit sensibel, das kann man nur wissen, wenn man aus der Region, glaube ich, ist. Und dafür dann auch zu werben, weil wir sind ja nicht die einzige Grenzregion in Deutschland. Im Gegenteil, innerhalb der Europäischen Union sind die Grenzregionen, wenn man sie mal zusammennimmt, demografisch der größte Mitgliedstaat der Europäischen Union. Ein Drittel der Menschen in der Europäischen Union lebt in als Grenzregionen definierten Gebieten und haben die Probleme. Unser Problem ist lediglich, dass die Hauptstädte meistens nicht in Grenzregionen liegen.
Außer und deshalb, das Saarland. Außer, ja, genau, Saarbrücken, also Saarbrücken, einzige Landes- und Großstadt,
die quasi in der Grenze, auf der Grenze, mit der Grenze lebt.
Ja. Ja, also ich sehe schon, es ist tatsächlich schwierig, dann auch auf Bundesebene diese deutsch-französischen Beziehungen lebendig zu halten. Und es kommt dann immer mal wieder hoch, wenn es dann auch auf großer Ebene stattfindet. Wie zum Beispiel Emmanuel Macron sagt schon wieder einen Staatsbesuch ab. Hintergrund waren erneute Ausschreitungen in Frankreich und damit manchmal so ein bisschen den Schwung zu den konkreten Fälle der deutsch-französischen Beziehungen. Wir haben diese extremen Ausschreitungen in Frankreich erlebt in den letzten Wochen, nach dem Tod eines jungen Menschen in einem Vorort von Paris. Wir hatten aber auch im März auch schon heftige Proteste. Damals ging es um die Rentenreform. Diese Proteste dominieren immer wieder die Schlagzeilen. Wie sollen wir solche Proteste denn einordnen? Und diese extreme Form des Protestes auch. Das ist ja auch, also nicht nur bei den unterschiedlichen Verhandlungsarten am Bürotisch oder im Konferenzraum, sondern auch bei solchen Dingen. Wie ist das einzuordnen aus unserer Sicht?
Zunächst einmal macht es einem natürlich Angst, dass eine derartige Eskalation der Gewalt in Frankreich jetzt auch schon in der Folge sozusagen in den vergangenen Jahren häufiger und in diesem Jahr zweimal möglich war. Man muss vielleicht zum einen relativierend vor die Klammer setzen, dass das natürlich von einer anderen Demonstrationskultur, einer anderen Protestkultur stattfindet, auch von einer anderen Kultur des Umgangs mit solchen Protesten. Mhm. Der französische Bauer demonstriert anders als der Deutsche. Ja. Der französische Feuerwehrmann demonstriert anders als der Deutsche. Ich bin mal in eine Demo in Paris reingeraten, die von der Polizei mit Tränengas bearbeitet wurde. Und das waren Feuerwehrleute, die demonstriert haben. Also das war nicht die Antifa, sondern das waren die Feuerwehrleute, die Assemblée Nationale lahmlegen wollten.
Okay, krass.
Insofern, ich glaube, in Deutschland dürften Feuerwehrleute das gar nicht, aber das ist eben eine andere Protestkultur. Kultur. Ja. Insofern findet es im anderen Rahmen statt. Gleichzeitig hat das ja hier eine ganz andere Dimension, weil das ja ein Hass auf das Land zeigt, aus der Ecke derjenigen, die das, die diese Proteste und diese Gewalttaten jetzt angestoßen.
Also es gibt haben. Schon nochmal, sagst du, das ist ein Unterschied zwischen den Protesten der letzten Woche und beispielsweise den Protesten gegen die Rentenreform.
Das glaube ich schon.
Andere.
Ja. Ja, also das, was jetzt ist, ja wirklich eine kommt aus einer Ecke, die dieses Land verabscheut. Das sagen die ja auch. Und es hat eine andere Qualität als bei uns vielleicht auch deshalb, weil eine der größten Oppositionsparteien, die französische Linke derzeit bestimmt, NUPES, mit Jean-Luc Mélenchon an der Spitze, diese Gewalt sogar noch verteidigt. Ich glaube, das haben wir ja nicht mal bei rechter Gewalt im Bundestag, wenn die AfD was dazu sagt. Also das ist schon, das ist ein weiterer qualitativer Unterschied. Insofern fällt es mir schwer, das einzuordnen, weil das so eine extreme Ablehnung Frankreichs ist, die wiederum im Gegensatz zur der Bewegung, die gegen die Rentenreform, die ja eine gesellschaftliche Mehrheit mehr oder weniger hinter sich hatte, oder zumindest mal eine große gesellschaftliche Gruppe hinter sich hatte, die, glaube ich, wirklich von einer extremen Minderheit ausgeht. Ich glaube, die Franzosen, bei aller Unzufriedenheit, die man über das ein oder andere empfindet, aber haben doch schon einen gewissen Grundkonsens, eigentlich einen sehr stark ausgeprägten Grundkonsens im Hinblick darauf, wofür Frankreich zu stehen hat. Vielleicht ist der sogar stärker, manchmal habe ich jedenfalls den Eindruck ausgeprägt, als das bei uns der Fall ist. Aber diesen 80% steht eben eine extreme Minderheit gegenüber. Vielleicht ein Stück weit zu erklären mit dem Erbe des Kolonialismus und der Tatsache, dass diejenigen, die da jetzt protestieren, sind ja auch viele Jugendliche, deren Familien vor vielen, vielen Jahren aus den ehemaligen Kolonien nach Frankreich eingewandert sind, dass die dieses Land dem Grunde nach ablehnen. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass die sozialen Unterschiede dort noch krasser bereit sind. Aber die Frage, die man sich natürlich stellt, kann das bei uns genauso kommen? Sind wir quasi auf dem Weg dahin? Und da bin ich ehrlich gesagt auch nicht nur überfragt, sondern auch schwer am Nachdenken, ob das eine Entwicklung ist, die wir auch nehmen, weil eben so viele Faktoren drumherum so unterschiedlich sind. Aber in der Tat, das hat in den letzten Jahren eine Qualität gewonnen, die einen wirklich nur besorgt zurücklassen kann.
Wie sehr glaubst du, dass nicht nur die Proteste, sondern auch im Prinzip die Frage, die dahinter steht und dann die Auswirkungen, die es auch auf das deutsch-französische Verhältnis hat, indem zum Beispiel ein Staatsbesuch abgesagt wird, verschiebt das auch nochmal den Fokus der deutsch-französischen Beziehungen, wie sie aktuell sind? Oder glaubst du, dass man das eher akzeptiert, okay, das ist jetzt ein innerfranzösisches Problem, das hat jetzt mit der Beziehung relativ wenig zu tun, tangiert das gar nicht.
Ja. Also es ist, glaube ich, schon, dass Macron gesagt hat, in der Situation kann ich das Land nicht verlassen, ist zunächst mal ein innenpolitisches Signal gewesen, dass er das Feld jetzt niemandem überlässt und dass er die Sache im Griff haben muss, bevor er sich anderen Themen zuwenden kann. Macron hat ja eine stark außenpolitische Agenda, hat jeder französische Staatspräsident, aber Macron ist mit die bestimmende Kraft in der Europäischen Union, seitdem Merkel nicht mehr Kanzlerin ist, würde ich sagen, die bestimmende Kraft in der Europäischen Union. Und von daher ist, glaube ich, das Signal in allererster Linie ein innenpolitisches gewesen, das jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen auf das deutsch-französische Verhältnis hat und haben wird. Anders zu bewerten war im vergangenen Jahr die Absage des deutsch-französischen Ministerrats durch Frankreich, gegenüber der Bundesrepublik. Das war, glaube ich, ein klares Signal an die Deutschen, zu sagen, Freunde, jetzt reißt euch mal zusammen und lasst uns mal zu was Konkretem finden.
Okay.
Weil wir da ja in einer Phase waren, wo sich Berlin und Paris nicht mehr viel zu sagen hatten. Und ich glaube, das war ein politisches Signal. Die Absage jetzt, politisches Signal an Deutschland, die Absage jetzt Das ist zunächst mal Innenpolitik gewesen.
Okay. Bleiben wir mal ein bisschen bei der Innenpolitik. Und zwar den Schwenk jetzt von Integration und Asylpolitik, was ja damit eine Rolle spielt, mal hin zur Bildungspolitik, der irgendwo auch damit zusammenhängt. Im Saarland haben wir uns ganz klar auf den Nachbar ausgerichtet. Die Saarland-Strategie fordert ja auch Französisch zu stärken als Fremdsprache. Der Ministerpräsident unseres Nachbarlandes, das ja auch eine Grenze mit Frankreich hat, der hat jetzt kürzlich gesagt, dass man angesichts der Entwicklung von künstlicher Intelligenz doch überlegen sollte, sich nur noch auf Englisch als Fremdsprache zu konzentrieren und mehr auf den Erwerb neuer Technologien zu setzen, statt auf andere oder weitere Sprachen. Also in den Medien heißt es zugespitzt, er will Französisch abschaffen. Wie siehst du denn sowas?
Also Herr Kretschmann hat wahrscheinlich heute noch dramatisch vor Augen, wie es für ihn war, Hochdeutsch zu lernen. Das ist ihm ja auch nicht so doll gelungen. Aber nee, Spaß beiseite. Ich halte das wirklich für gefährlich, und zwar jetzt mal völlig unabhängig vom Französischen. Mhm. Denn wenn man es ja mal zu Ende denkt, was Kretschmann da gesagt hat, dann kann man ja eigentlich sagen, na gut, wozu lernen wir eigentlich überhaupt noch Fremdsprachen, ja. Wenn Google Translator erstmal schlau genug ist, dann habe ich einen Knopf im Ohr und ein Mikro vor mir und dann rede ich vorne rein und hinten kommt Mongolisch raus. Mhm. Und zwar in Echtzeit und zwar besser übersetzt als jeder Übersetzer das könnte. Aber das ist ja, das hat was mit Kommunikation meinetwegen zu tun, aber nichts mehr mit sich gegenseitig verstehen. Mhm. Denn der Erwerb einer Sprache befähigt einen ja auch, eine Kultur zu verstehen. Die Konzepte zu verstehen, die hinter einzelnen Begrifflichkeiten stehen, die man auch in einer einfachen Übersetzung gar nicht hinbekommt, zu verstehen, wie das Gegenüber tickt, durch dieses kulturelle Verständnis auch Missverständnisse zu vermeiden, Vorurteile abzubauen, die Neugier auf den anderen zu bewahren und sich nicht mit der Google Translator Funktion zu begnügen. In der Logik bräuchst du auch kein Englisch mehr zu lernen, was ja. Genauso Quatsch wäre. Insofern halte ich das für gesellschaftspolitisch gefährlich, denn wenn ich keine Neugier mehr habe, den anderen kennenzulernen, dann stecke ich den nach den ersten zwei Übersetzungen in eine Kiste und dann kommt er dann nicht mehr raus. Und das ist der Nährboden, auf dem Vorurteile und Missgunst zwischen Nationen entstehen. Und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen. Und jetzt nochmal zurück zum Französischen. Wir haben ein ökonomisches Interesse dran, dass wir in diese Lücke, die es gibt, im deutsch-französischen Wirtschaftsbereich reinstoßen, indem wir als Alleinstellungsmerkmal sagen können, bei uns können die Leute neben dem Englischen, was man ganz selbstverständlich können muss, eben auch Französisch. Da gibt es so viele Beispiele für das Deutsch-Französische Hochschulinstitut, die kommen gar nicht mehr nach, ihre Leute in den Arbeitsmarkt entlassen zu können. Die werden vom Fleck weg eingestellt. Es gibt mittlerweile von deutschen großen Unternehmen in Paris einen eigenen Verein, der nichts anderes macht, als dafür zu sorgen, den irren Fachkräftebedarf, der Deutsch und Französisch spricht, deutscher Unternehmen in Frankreich zu stillen. Wenn man hier mal mit den Leuten von im deutsch-französischen Kontext handelnden Unternehmen spricht, die brauchen das auch. Also es ist eine ökonomische Chance für uns. Ja. Frankreich ist unser wichtigster Handelspartner. Und spätestens, wenn die Verträge unterschrieben sind, muss man ja irgendwie, um zu neuen Projekten zu kommen, auch nochmal an der Theke miteinander reden. Mhm. Und das macht man eben nicht in irgendeiner Drittsprache, sondern da ist das kulturelle Verständnis wichtig. Und deshalb, ich kann es nicht verstehen, wie man auf so eine Idee kommt. Es macht meines Erachtens gesellschaftspolitisch gefährlich. Es macht ökonomisch keinen Sinn. Die Europäische Union hat sich völlig zu Recht, unabhängig vom deutsch-französischen Kontext, in den Barcelona-Zielen dazu bekannt, dass man neben seiner Muttersprache mindestens noch zwei Fremdsprachen sprechen sollte, weil einen das befähigt, in seinem Arbeitsleben alle Chancen zu ergreifen. Und hier bei uns vor Ort kommt halt eben noch hinzu, dass man einen Großteil der Dinge, die einem Lebensqualität spenden können, im kulturellen Bereich, im touristischen Bereich, nicht zuletzt auch im gastronomischen Bereich, noch viel besser genießen kann, wenn man die Sprache des Nachbarn kann. Das mag für jemanden, der von der Schwäbischen Alb kommt, nicht vorstellbar sein, aber deshalb sollte so ein Hinweis für uns nicht handlungsleitend werden.
Du hast aber eben das schöne Stichwort Wirtschaft schon gesprochen, das würde ich gerne aufnehmen. Ja, wie du sagst, das Saarland hat nicht nur Frankreich als wichtigsten Handelspartner, sondern das Saarland selbst ist auch für die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen enorm wichtig. Wir haben letzte Woche mit der Unionsstiftung eine Exkursion nach Frankreich veranstaltet für junge Erwachsene und haben uns da unter anderem mit der deutschen Industrie oder deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer, also der Außenhandelskammer, getroffen. Und die haben uns erklärt, dass beispielsweise im letzten Jahr Lidl und Aldi wahnsinnig viel in Frankreich investiert haben, da tausende Jobs geschaffen haben, was natürlich super auch für Deutschland ist. Und umgekehrt kommen auch viele französische Unternehmen nach Deutschland. Das Neueste ist eins, das sich im Saarland ansiedeln will, um grünen Wasserstoff zu produzieren. Welche Rolle spielt denn bei diesen, sage ich jetzt mal, übergeordneten Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich das Saarland?
Wir sind zum einen Standort für viele Unternehmen, die eben von einem deutschen Standort aus den französischen Markt erobern will. Bestes Beispiel auch aus der jüngeren Vergangenheit ist ja die Ansiedlung von Nobilia, einem nordrhein-westfälischen Küchenhersteller, der sich hier auf die Grenze gesetzt hat. Auf dem Liesdorfer Berg mit der klaren Strategie nach Frankreich hinein wirken zu können. Die französische Außenhandelskammer sitzt nicht umsonst auch hier in Saarbrücken und entwickelt hier im Übrigen regelmäßig Start-ups, die im Saarland Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen. Also da ist eine ökonomische Chance für Unternehmen. Mhm. Im Übrigen, der französische Markt ist ja ein total spannender Konsumentenmarkt. Das Lidl und Aldi als sagen wir, klassische deutsche Discounter dahin gehen und Lidl da im Übrigen, ich glaube, das habe ich gelesen, einer der erfolgreichsten Discounter mittlerweile ist, hat ja mit einer hohen Kaufkraft auch noch in Frankreich, hat ja alles Gründe, aber wenn ich das vielleicht noch erweitern darf, wenn wir über Frankreich und über den französischsprachigen oder wenn wir über Französisch sprechen, dürfen wir natürlich nicht nur an Frankreich denken. Der französischsprachige oder die Chancen im frankophonen Raum beschränken sich nicht auf lediglich die Republik Frankreich, sondern ich meine Luxemburg, klar, die sprechen auch Letzeburgisch und alles andere, aber Belgien ist da und im Übrigen sind die gesamten frankophonen Länder da. Auch da haben wir als Region echte Kompetenzen vorzuweisen. Ich glaube, die Sparkasse Saarbrücken ist Country Desk für Westafrika. Okay. Das heißt, wenn ein Sparkassekunde weltweit sagt, ich will ein Projekt in Dakar im Senegal anstoßen, dann wird der im Zweifel in Saarbrücken beraten. Cool. Und ich meine, Afrika ist ein Kontinent mit, und auch das frankophone Afrika sind Länder, die große Probleme, aber eben auch große Chancen haben. Und deshalb das Alleinstellungsmerkmal, was wir für die knapp 1 Million Saarländer mit der Nähe zu Frankreich und zur Frankophonie haben, wenn man das mal weltweit sich anschaut, ich glaube, da stecken wirklich genügend Chancen drin, die dafür sprechen, dass wir genau die auch ergreifen.
Jetzt klingt das natürlich sehr, sehr positiv, aber bei den Wirtschaftsbeziehungen gibt es ja sicherlich noch Luft nach oben, Potenziale, die noch nicht gehoben worden sind. Wo liegen denn vielleicht auch so Hürden bei den Wirtschaftsbeziehungen, wo auch das Saarland vielleicht eine Möglichkeit hätte, diese Hürden auszuräumen?
Ja, also eine der wesentlichen Hürden ist die Sprache. Okay. Und wir müssen zwar das Vorurteil pflegen, dass wir Saarländer alle perfekt Französisch können, aber wir sehen ja auch in vielen beispielsweise Studiengängen, deutsch-französischen Studiengängen, dass die Zahl der Bewerber zurückgeht, weil die Zahl der Französischsprecher zurückgeht. Okay, ja. Und das gilt leider vice versa auf der französischen Seite auch. beim Deutsch-Französischen Hochschulinstitut sieht man das beispielsweise, die sehr stark auch von regionalen Bewerbern aus der Moselle, aus Lothringen, aus dem Elsass und eben aus dem Saarland sich rekrutieren, dass auch da die Zahlen zurückgehen. Also der Spracherwerb ist ein Problem, weil natürlich viele sagen, naja, Lingua Franca, Englisch und alles andere ist doch nicht so wichtig. Mhm. Und da muss das Saarland Vorbild sein. Das tun wir ja in vielen Bereichen von der Krippe an aufwärts. Aber ich glaube, da müssen wir den Beweis antreten, dass man so einen Trend auch drehen kann. Okay. Auf der Strecke. Und im Übrigen, da haben wir ja Verbündete in der Moselle, im Elsass, gibt es ja viele, die Notwendigkeit auch einsehen und auch das ihrige tun, ist natürlich im zentralistischen Bildungssystem vielleicht ein bisschen schwerer noch als bei uns, aber ich glaube, wir müssen vor allem da Überzeugungsarbeit, insbesondere bei den Eltern, leisten. Ja. Und diese vielleicht manchmal gar nicht so sichtbaren ökonomischen Chancen auch transparenter machen, damit sie ihre Überzeugungskraft ausbringen können. Das ist der erste Punkt, das Thema Sprache. Das andere ist, natürlich leiden wir hier unter den bürokratischen Hindernissen und Hürden entlang einer Grenze, bei dem Unternehmen beispielsweise in zwei unterschiedlichen Rechtsordnungen arbeiten. Da haben wir ja auch genügend Beispiele, in denen gut gemeinte nationale Regelungen auf der einen Seite eben für Unternehmen beispielsweise das grenzüberschreitende Arbeiten unmöglich machen. Wir haben das mit der Entsenderichtlinie gesehen, wo der bürokratische Aufwand für einen saarländischen Mittelständler rüber nach Lothringen zu fahren und nur ein Aufmaß zu machen oder ein Gewerk abzuarbeiten, so hoch geschraubt wurde, dass es sich ökonomisch nicht mehr gelohnt hat. Da sind wir in der Situation des glücklichen Sisyphus, denn wenn eine Hürde abgebaut ist, fällt irgendeinem Bürokraten in Paris oder Brüssel mindestens zwei neue ein, manchmal extra, um de facto Protektionismus zu betreiben, wir Deutschen im Übrigen auch, insbesondere auch dann nicht nur an der deutsch-französischen Grenze, sondern in Richtung Polen. Manchmal auch einfach, aber auch einfach aus völliger Unkenntnis der grenzüberschreitenden Realitäten. Und das macht es teilweise gerade für kleine und mittelständische Unternehmen heute schwerer als noch vor 10, 15, 20 Jahren grenzüberschreitend zu arbeiten.
Jetzt müsste man doch eigentlich meinen, wir leben in einem großen zusammenhängenden Wirtschaftsraum. Wir haben mit Schengen keine Grenzen mehr. Der Warenverkehr fließt einwandfrei von A nach B über Grenzen hinweg. Wir haben die Europäische Union und du hast es ja vorhin angesprochen, eigentlich sind Frankreich und Deutschland schon seit jeher die Treiber der Europäischen Union gewesen. Da müsste man doch eigentlich meinen, dass sich das bessert, weil die wissen ja, wie man zusammenlebt, zusammenarbeitet, die wissen ja, wie es zusammengeht und das sind die Treiber in Europa. Sind sie es nicht mehr?
Das, was vergemeinschaftet ist, funktioniert ja auch.
Ja.
Aber dort, wo eben zwei verschiedene nationale Rechtsordnungen aufeinanderstoßen, gibt es eben die Reibungseffekte. Wir hatten das ja bei der faktischen Doppelbesteuerung des Kurzarbeitergelds. Ich will jetzt nicht zwei Stunden lang über Entgeltersatzleistungen und ihre Besteuerung philosophieren, aber da haben jahrelang Deutschland und Frankreich oder besser gesagt Berlin und Paris sich Arme verschränkt gegenübergestanden und gesagt, mach du zuerst. Während hier Tausende von Familien in Kurzarbeitergeldsituationen erhebliche finanzielle Einbußen haben hinnehmen müssen, weil die Auszahlung des Kurzarbeitergelds de facto doppelt besteuert wurde. Im Übrigen sind viele der Überzeugung, dass gerade, und ich teile das auch, gerade die Tatsache, dass die Menschen, wenn sie hier an der Grenze leben und sehen, dass die beiden Nationalstaaten so ganz konkrete und eigentlich einfache Probleme nicht gelöst bekommen, die Menschen an Europa verzweifeln lässt. Mhm. Und dass das auch eine Triebfeder, das muss man ja auch als Realität zur Kenntnis nehmen, des guten Abschneidens auch extremer Kräfte entlang der deutsch-französischen Grenze, auch in unserer Region, in der Moselle beispielsweise, begünstigt hat. Und da muss man halt immer an die Verantwortung der Politik in Berlin und Paris appellieren, Und das ist die Sisyphus-Arbeit, die jede saarländische Landesregierung permanent zu tun hat.
Das heißt, der deutsch-französischen Beziehung stehen eigentlich noch große, große Aufgaben bevor. Das Projekt ist lange nicht abgeschlossen, sondern muss ständig eigentlich erneuert und wiederbelebt werden, wenn ich dich so richtig verstehe.
Ja, und vor allem muss es offen sein. Ich glaube schon, dass der Satz gilt, dass innerhalb der Europäischen Union Fortschritt nur erreicht werden kann, wenn Deutschland und Frankreich sich einig sind, dass aber klar ist auch, dass es nicht ausreicht, wenn Paris und Berlin sich einig sind. Und ich glaube, beide Länder haben ihre Aufgabe darin, andere in diese Kompromisse hinein zu integrieren. Deutschland hatte die klassischerweise in Richtung Mittel- und Osteuropa, Richtung Polen nicht zuletzt, diese Kompetenz, diese Fähigkeit haben wir, glaube ich, verloren, weil wir die Integrationskraft gegenüber Ländern wie Polen und Ungarn aufgrund auch der politischen Entwicklungen dort verloren haben, für die wir, glaube ich, auch nicht unschuldig sind, also wenn man mal an Nord Stream 2 denkt. Ein Projekt, mit dem Deutschland den Polen im Grunde genommen politisch gesagt hat, uns sind eure existenziellen Interessen vor dem Hintergrund eurer historischen Erfahrungen, die sie mit Deutschland und Russland gesammelt haben, uns sind die ziemlich schnuppe, weil wir brauchen billiges Gas. Das war die Botschaft, die über Jahre von Berlin ausgesandt worden ist. Und das haben sich die Osteuropäer einfach auch gemerkt. Und dass bei uns einigermaßen kulant ignoriert wurde, dass uns seit vielen, vielen Jahren, insbesondere die Balten, gesagt haben, dass sie sich wirklich bedroht fühlen von Russland und dass das bei uns trotzdem keinen gestört hat, dass sich ein Regierungschef unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus dem Kanzleramt von Putin hat einkaufen lassen und eben erst zum Aufschrei geführt hat, als es nach dem Krimkrieg dann im vergangenen Jahr zum völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine gekommen ist. Das haben die sich alle gemerkt. Das hat unsere Integrationskraft in Mittel- und Osteuropa erheblich geschwächt. Heute ist das vielleicht besser geworden, weil Deutschland sich jetzt endlich klar positioniert, aber eben auch spätestens 8 Jahre, mindestens 8 Jahre zu spät. Lange Rede, kurzer Sinn. Deutschland muss diese Integrationskraft wieder gewinnen und dann kann aus den deutsch-französischen Kompromissen als Nukleus für einen europäischen Kompromiss und für eine europäische Lösung können wieder Fortschritte in der Europäischen Union erzielt werden. Aber in der Tat, ich glaube, vor 20 Jahren hätten wir beide darauf einen optimistischeren Blick gehabt. Es gibt, da es keine Alternative dazu gibt, muss man damit arbeiten. Aber das ist schon, glaube ich, in den letzten 20 Jahren vieles in die falsche Richtung gelaufen.
Deshalb versuche ich mal so ein bisschen mit einer schöneren Note zu schließen. Du warst als Europastaatssekretär in einem Amt, wo du viel dafür getan hast, eigentlich, dass es besser wird, dass diese Beziehung aufblühen, gerade im Saarland, und dass sie dann vielleicht auch europaweit auch Folgen tragen. Eine rein hypothetische Frage zum Abschluss. Wenn du in deinem Amt als Europastaatssekretär völlig freie Hand gehabt hättest, welche Weichen der deutsch- oder der saarländisch-französischen Beziehungen hättest du denn gelegt?
Also wenn ich einen Wunsch frei gehabt hätte ich jedem saarländischen Schüler es ermöglichen, wir sprechen ja ungern von Pflichten, aber es ermöglichen wollen, zumindest mal für 2-3 Monate in ein frankophones Land zu gehen. Dadurch dafür zu sorgen, dass die Menschen, junge Leute, wieder neugieriger auf unsere Nachbarn werden. Und dass man sich das eben nicht reicht, bei Facebook 5000 Freunde aus aller Welt zu haben, sondern dass man Menschen wirklich leibhaftig treffen will. Und unabhängig davon, ob man das in perfektem Französisch oder ganz ohne Französisch gemacht hätte, glaube ich, ist kann man aus solchen Begegnungen heraus dafür sorgen, dass Menschen emotional nachvollziehen, was dieses europäische Projekt ist. Und wenn ich völlig freie Hand gehabt hätte, hätte ich das in ein frankophones Land außerhalb unseres Kontinents gebracht. Weil dann hätte man nämlich, glaube ich, auch als Europäer, dann wäre man als Deutscher hingefahren und wäre als Europäer zurückgekommen.
Absolut,
weil man dadurch den Blick von außen auf unseren schönen Kontinent, der viele Probleme hat, aber der ist, auf dem ich wirklich auch leben will und alt werden will, bekommen hätte. Ich glaube, die Neugier in jungen Menschen auf den Nachbarn zu wecken, das finde ich ist eines der wichtigsten Projekte, die man politisch im Saarland haben muss.
Roland, vielen, vielen Dank für das
Gerne.
Gespräch. Vielen Dank auch für deinen Einsatz für die deutsch-französische und die saarländisch-französischen Beziehungen. Ich drücke dir weiterhin viel Erfolg.
Die Unionsstiftung macht da ja übrigens weitaus mehr, als so ein kleiner Staatssekretär jemals tun kann. Also insofern gebe ich das gerne zurück.
Jeder kämpft mit seinen Mitteln und mit seinen Möglichkeiten. Wir geben beide unser Bestes und ja.
Danke jedenfalls dafür.
Genau, danke fürs Gespräch und wir werden das weiter im Blick behalten. Dankeschön.
Super, bis bald. Tschüss.
Roland Theiss, Landtagsabgeordneter im Saarland und ehemaliger Europastaatssekretär der letzten saarländischen Landesregierung. Und in der nächsten Woche, da schauen wir uns noch einmal an, was die saarländischen Politiker im Netz treiben, insbesondere in den sozialen Netzwerken. Wir haben den Social Media Briefing Award vergeben. Das heißt, wir haben diejenigen gekürt, die sich in 2022 ganz besonders hervorgetan haben auf den verschiedenen sozialen Netzwerken von Facebook bis LinkedIn. Wer denn wirklich gewonnen hat und was in diesem Briefing fürs letzte Jahr Interessantes drinsteht, darüber sprechen wir in der nächsten Woche. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.